Guten Morgen miteinander. Es freut mich sehr, dass ich heute da sein darf und wieder einmal ein Fenster aufmachen von Connexio. Und vor allem natürlich auch ein Fenster zu einer Partnerkirche von uns, und zwar der Partnerkirche in der Demokratischen Republik Kongo. Ich glaube, es ist etwa 4 Jahre her, als ich über das Projekt der Friedensförderung geredet habe. Ich versuche zuerst nochmal so kurz einen Einblick zu geben, auch in den Kontext, und vor allem eben auch nochmal kurz sagen, wer ist überhaupt die Kirche. Und dann im zweiten Teil würde ich dann gerne vor allem auf das Projekt zu reden kommen, das ja auch nachher für euch sehr wichtig ist, vor allem auch was den Verkauf anbetrifft und ich glaube sogar auch den Basar. Und zwar geht es da um funktionelle Lese- und Schreibkompetenz für Frauen und vor allem eben für gefährdete Frauen. Ja, jetzt sollte ich es noch richtig haben. Gut. Die Demokratische Republik Kongo im Herzen von Afrika, kann man sagen, ist landschaftlich wunderschön, hat verschiedene Vegetations- und Klimazonen, riesige Dimensionen. 2/3 der Fläche der EU ist nur das Land. Fast 900 Millionen Einwohner, hat sehr, sehr viel Bodenschätze auch. Eigentlich könnte man sagen, das Land hat ein riesiges Potenzial und doch ist es eben nicht so. 2/3 der Bevölkerung leben in extremer Armut und können ihre Bedürfnisse als solches nicht decken. Wieso ist das so? Das hat Gründe. Und einer der zentralen Gründe ist effektiv die Kolonialzeit, wo das Land ausblutet hat. Während dieser Zeit ist das Land quasi nur benutzt worden als Rohstofflieferant und die Strukturen sind nur ganz sehr minim aufgebaut worden. Dazu kommt, dass das Land sehr stark auch von Krieg und Terror immer wieder heimgesucht worden ist. Flüchtlingskrise, die in der ganzen zentralafrikanischen Region auch seit mehreren Jahrzehnten auch vorhanden ist, ist ein weiterer Faktor. Leute sind in Kongo gekommen und die knappen Ressourcen im Land sind so nacknäpper geworden für die Bevölkerung. Dazu kommt, dass die immensen Rohstoffe vom Land leider jetzt auch dazu dienen, dass gewisse Milizen sich können am Leben erhalten und sich so finanzieren, so den Konflikt, den Krieg auch finanzieren. Auch gerade in den letzten Monaten ist wieder eine riesige Flüchtlingswelle, also die meisten intern vertriebene Menschen, die haben müssen fliehen, weil auch eine von diesen grossen Milizen im Osten vom Land wieder Leute bedrängt, vertrieben und eben auch in den Tod geschickt hat. Die Methodistenkirche in der Demokratischen Republik Kongo ist die grösste Kirche außerhalb der USA. Und das ist auch bemerkenswert oder ist eben auch wichtig zu wissen. Die Zahlen sind ein bisschen mit Vorsicht zu geniessen, aber man kann sicher davon ausgehen, dass es mindestens 2 Millionen Mitglieder hat in der Demokratischen Republik Kongo. Es sind 4 Episkopalregionen, also 4 Bischofsgebiete. Und die wiederum bildet eine Zentralkonferenz. Was mich sehr an dieser Kirche immer wieder auch fasziniert, ist das grosse soziale Engagement, das sie haben in verschiedenen Bereichen. Ich will ein paar davon auch noch vorstellen. Und viele von euch haben das sicher auch schon mal gehört oder wissen auch, dass eine enge Beziehung auch zu der Schweiz und Frankreich besteht, weil in den früheren Jahren vor allem auch immer wieder auch Missionarinnen und Missionare im Kongo geschafft haben und mit der Kirche zusammen auch einen langen Weg gegangen sind. Ich möchte jetzt ganz kurz noch mal so ein bisschen die verschiedenen Gebiete, wo die Kirche aktiv ist, auch aufzeigen. Der Gesundheitsbereich ist sehr zentral. Und man kann sagen, ohne Kirche, und da ist nicht nur die methodistische Kirche gemeint, sondern allgemein die Kirche im Land, ohne Kirche wäre ein riesiges Defizit, was Gesundheitsversorgung im Land anbetrifft. Schon jetzt haben ja viele Menschen nur ganz wenig oder fast gar keinen Zugang zu einer Gesundheitsversorgung. Aber Kirche ist vor allem in den abgelegenen Regionen eine von den wenigen Institutionen, die überhaupt in diesem Bereich tätig ist. Und das ist sehr zentral. Und das ist auch ein Grund, wieso wir als Connexio Kirche in dem Gesundheitssektor nach wie vor stark unterstützen. Aber auch Bildung ist ein wichtiges Thema für Kirche. Es ist nicht nur so, dass sie Schulen betreiben, aber sie ermöglichen auch Kinder und Jugendlichen, die teilweise auf der Strasse leben, wo die Eltern weg haben müssen zum Arbeiten oder die Eltern schlichtweg nicht daheim sind. Sorgt die Kirche dafür, dass diese Kinder eben auch Zugang zur Bildung haben, dass sie in die Schule gehen können. Teilweise werden auch Pflegefamilien gefördert, damit sie diesen Kindern effektiv können, auch ein gutes Zuhause bieten und so auch zu ermöglichen, dass sie die Bildung erlangen können, was ein wichtiger Punkt ist, auch für die Zukunft der Kinder. Der Bereich Friedensförderung ist ein wichtiges Projekt für die Kirche und ist für mich auch ein Herzensanliegen. Also es ist für mich wirklich eines von diesen, wie sagt man, Leuchtturmprojekten für mich, wo sie wirklich versuchen, auch im Kleinen einen Beitrag daran zu leisten, dass verschiedene ethnische Gruppierungen in einer Region möglichst friedvoll miteinander zusammenleben können. Auch im Kongo ist es leider so, dass häufig Hassbotschaften über soziale Medien verbreitet werden. Vor allem Hassbotschaften gegenüber anderen Ethnien, gegen andere Leute, auch zum Teil andere Glaubensgruppen. Und da versucht Kirche zusammen mit Journalisten einen Beitrag zu leisten gegen Hassbotschaften, indem sie über das Radio Friedensbotschaft verbreitet. Über verschiedene Radiostationen, vor allem in der Region Südkivu. Aber auch werden über Lieder und Sketch werden immer wieder auch Leute aufmerksam gemacht auf die Situation der Frauen. Vor allem eben auch, weil Frauen und Kinder vor allem die Personengruppen sind, die am meisten unter Konflikt und kriegerische Auseinandersetzungen leiden. Und da versuchen immer wieder auch Frauen, und da habe ich vor allem das letzte Mal davon erzählt, auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Die Pfarrperson ist ein weiterer wichtiger Faktor. Man Kirche versucht, mit den Pfarrpersonen zusammenzuarbeiten. Das machen sie sowieso. Aber da geht es vor allem darum, damit sie lernen, auch wie Konflikte können, ohne Gewalt transformiert werden. Und vor allem auch versucht man, seine eigene Rolle als Kirche in diesen ganzen Konfliktsituationen zu überdenken und so eben auch auf andere können zuzugehen. Also häufig laden sie eben auch Kirche von verschiedenen ethnischen Gruppen ein, verschiedenen kirchlichen Hintergründen, um so miteinander auch über die Fragen nachzudenken. Ganz ein neues Projekt ist das sogenannte Agropax, wo man auch versucht, über ethnische Grenzen hinweg Menschen zusammenzubringen, damit sie auch Vertrauen ineinander schaffen können. Also da über gemeinsame Aktivitäten ein Stück weit auch Vorurteile gegen andere abbauen. Auch ein relativ neues Projekt ist vor allem im Bereich der Jugend, von jungen Menschen und Landwirtschaft. Viele junge Menschen haben eine schlechte Perspektive, leider muss man sagen, im Kongo. Auch wenn sie eine Ausbildung haben, ist die Chance auf eine Arbeit, auf eine Anstellung fast bei null. Also nur sehr, sehr wenige junge Leute haben die Möglichkeit, dann auch irgendwo zu arbeiten. Weil schlichtweg auch Arbeitsmöglichkeiten und vor allem auch in der Privatwirtschaft gibt es wenige Möglichkeiten, um sich einbringen zu können. Die sozialen Folgen davon sind enorm. Vor allem der Missbrauch auch von Suchtmitteln ist unter jungen Menschen, auch gerade besonders in abgelegenen ländlichen Regionen, sehr hoch. Also erschreckend auch. Und da versucht auch die Kirche jetzt Gegensteuer zu geben, indem dass sie gemeinsam mit jungen Leuten ein Projekt aufgezogen haben, wo junge Menschen können im Bereich von Landwirtschaft Erfahrungen sammeln, sich organisieren in einer Kooperative und so eben auch Sachen lernen und vor allem auch die eigene Existenz für die Zukunft aufbauen. Die jungen Menschen werden dann begleitet, eben weil häufig auch Sucht und Missbrauch von Konsum, von Suchtmitteln halt auch noch ein Thema ist. Darum ist das sehr, sehr wichtig. Aber auch intern versucht die Kirche, der heutigen Herausforderung gerecht zu werden. Sie machen immer wieder auch Weiterbildung, ähnlich wie das hier ja auch passiert, zu verschiedenen Themen, wo man auch mit den Pfarrpersonen schauen, dass sie die Herausforderungen, die an sie gestellt werden, dann auch können gerecht werden. Zu dem Projekt, das im Zentrum steht, Lese- und Schreibkompetenz für Frauen. Und da geht es in erster Linie darum, damit die Frauen können ihren Alltag besser meistern können. Es geht nicht um irgendeinen akademischen Abschluss oder einen Bildungsabschluss, sondern es geht darum, dass die Frauen im Alltag die Möglichkeit haben, sich sozial, gesellschaftlich und wirtschaftlich einzubringen. Darum reden wir eben besonders von funktioneller Lese- und Schreibkompetenz, die wirklich im Alltag dann auch gebraucht werden. Ohne das ist es sehr schwierig, sich einzubringen. Und da sind vor allem auch wiederum Frauen am meisten davon betroffen. Weil wenn jemand hätte können, gerade in früheren Jahren in die Schule gehen, sind es häufig Männer gewesen. Und wenn das Geld knapp geworden ist oder wenn man jemanden daheim gebraucht hat in der Familie, dann sind es meistens eben die Frauen bis heute eigentlich oder die jungen Frauen und Mädchen, die dann daheim bleiben müssen. Es geht nicht nur um die Existenz, sondern es geht eben auch um eine Verbesserung des Selbstwertgefühls. Und das ist wichtig. Der Hintergrund dazu ist, dass leider im Kongo durch die vielen Konflikte Frauen ganz besonders gefährdet sind. Leider ist es so, dass im Kongo weltweit gesehen, also fast am meisten geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen ausgeübt wird. Und das ist nicht so, weil die Gesellschaft anders ist, sondern schlichtweg, weil die Strukturen und eben auch die Erfahrungen der Menschen das ermöglicht hat, die vielen Konflikte und den Terror. Und dazu kommt auch, dass die Frauen in der Öffentlichkeit leider immer noch gering repräsentiert sind. An wen richtet sich das Projekt? Es sind vor allem eben auch die Frauen angesprochen, oder man wird ganz gezielt auch die Frauen ansprechen, die eben geschlechtsspezifische Gewalt oder Gewalt gegen Frauen überlebt haben. Und Frauen auch, die die Schulbildung nicht haben können abschliessen, aus irgendwelchen Gründen. Es sind dann auch Pfarrpersonen, oder besser gesagt Ehepartnerinnen von Pfarrern dabei, die eben auch nicht Lesen und Schreiben gelernt haben. Also grundsätzlich kann man sagen, das Projekt richtet sich an erster Stelle an Frauen, die Ausgrenzung erleben. Wie wird das denn gemacht? Es werden Kurse angeboten über ein ganzes Jahr. Im letzten Jahr sind 125 Frauen da dabei gewesen. Und das zeigt schon mal klar, das ist natürlich absolut nicht am Bedürfnis entsprechend. Leider ist es immer noch so, dass viele Frauen eigentlich gar nicht können oder gar jetzt mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen, gar nicht können erreicht werden. Und da ist das Ziel schon, vermehrt auch die Kurse dezentral können zu machen, was jetzt leider immer noch ziemlich zentral stattfindet, damit man wirklich eben dann auch die Frauen kann erreichen, die es am nötigsten haben, vor allem auch Frauen, die sehr abgelegen wohnen und leben. Sie haben eigentlich alle Wochentage, also außer dem Sonntag, haben sie Kurs, aber zudem, dass sie Lesen und Schreiben lehren, machen sie auch noch verschiedene andere Ausbildungen. Insbesondere geht es darum, dass sie auch ihre handwerklichen Fertigkeiten können verbessern. Und das hilft ihnen wiederum einerseits auch, können gewisse Eigenständigkeit zu erlangen, aber auch ihr Selbstwertgefühl können zu verbessern. In dem, dass sie wirklich auch Kompetenzen können entwickeln können, Sachen können machen können, die sie gerne machen und die ihnen auch dienen. Wir haben im letzten Jahr Umfragen gemacht, respektive Partnerkirche hat Umfragen gemacht und hat vor allem auch ein bisschen wissen, was für die Frauen wichtig ist. Wir haben verschiedene Stimmen dann auch gehört, sehr beeindruckende Stimmen. Beispielsweise hat eine Person gesagt, dass sie jetzt durch die Ausbildung sogar Swahili, Französisch, und Lingala, das ist eine der wichtigen Sprachen. Also Swahili ist vor allem im Osten, Lingala ist dann im Westen und insgesamt eine der Handelssprachen im Kongo. Dass sie sie jetzt können lesen und eben auch schreiben. Aber auch, dass die anderen Kurse, die sie machen können, sei das Nähen, sei das Backen, dass das ihr geholfen hat und in dem Sinn auch ein Stück weit eine neue Perspektive für sie aufgezeigt hat. Eine andere Person, eine Ehepartnerin von einem Pfarrer, hat gesagt, dass sie früher immer hat müssen Kinder rufen, um eine Bibelstelle nachzulesen, beispielsweise. Sie hätte auch nie können mit dem Ehepartner mitgehen, weil sie sich immer ein Stück weit auch geschämt hat, weil sie selber ja nicht hat können lesen. Sie hätte nie können, beispielsweise einen Bibeltext vorlesen. Heute sei sie aber so weit, dass sie nicht mehr müssen ihre Kinder rufen und selber in dem Sinn die Bibel lesen können. Also auch etwas, was für viele Leute wichtig ist. Auch. Und da zeigt sich auch so der ganzheitliche Ansatz von diesem Projekt. Dass man versucht, Bedürfnisse der Menschen und insbesondere der Frauen ganzheitlich anzugehen. Nochmal ganz kurz, die das letzte Mal auch dabei waren, haben das, glaube ich, schon gehört. Unser Koordinator, der Jean-Paul Dietrich, ist eine wichtige Funktion für uns. Er ist so quasi der Brückenbauer. Er vertritt uns gegenüber den Partnerkirchen. Er begleitet die Arbeit, unterstützt dort, wo auch Unterstützung gewünscht und quasi auch gebraucht wird. Sehr wichtige Person. Wir werden jetzt Ende Jahr einen Wechsel haben. Also der Jean-Paul Dietrich kommt zurück in die Schweiz. Und Nachfolgeperson wird eine nationale Person sein, also die im Kongo selber lebt. Und ich freue mich sehr auf die Zeit. Und das wird sicher dann ein bisschen anders sein, auch für anderen Kontakt. Aber ich freue mich sehr, dass wir jetzt auch dann als Team internationalere Dimension in dem Sinn überkommen und viel natürlich auch näher könnt dran sein. Zum Schluss von diesem Teil würde ich noch gerne euch allen danken für euer Gebet, für eure Unterstützung, auch natürlich jetzt nicht nur heute, sondern immer und während dem ganzen Jahr. Für euer Mitdenken und vor allem jetzt auch ganz herzlichen Dank für euer Engagement. Jetzt, ich habe es schon gesehen, es gibt ja einen Verkauf noch. Und ja, der Bazar und alles, was ihr immer wieder auch für Connexio macht. Also ganz, ganz herzlichen Dank für die Zusammenarbeit und für euer Engagement. Wir würden jetzt ein Lied singen und zwar ist das das Lied 269. Wird es aufblendet? Okay, genau. We are marching in the light of God. Zulu ist gar nicht so eine einfache Sprache. Und ja, man muss sich schon ein bisschen daran gewöhnen. Also da ist Swahili einfacher. Ich lese aus Lukas 4, Verse 16 bis 22. So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging, wie gewohnt, am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um vorzulesen, reichte man ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er öffnete sie und fand die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er die Buchrolle, gab sie dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Alle stimmten ihm zu, sie staunten über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde hervorgingen, und sagten: Ist das nicht der Sohn Josefs? Liebe Gemeinde, Jesus hat in seiner Heimatstadt eine ganz wichtige Stelle aus dem Buch Jesaja vorgelesen. Es sind Themen, die im Lukas-Evangelium oft vorkommen. Es sind auch Themen, die für uns als Menschheit sehr zentral sind. Es geht um Ausgrenzung, es geht um Armut, um Unterdrückung, um Krankheit. Es zeigt auch, dass Gott die Armen, die Schwachen, die Kranken und auch die Ausgestoßenen einen besonderen Schutz verleiht. Im damaligen Kontext heisst arm sein nicht einfach, zu wenig Geld oder zu wenig Ressourcen zu haben, sondern Armut hat viel auch mit Bildung, mit dem Geschlecht, mit der sozialen Herkunft und auch jetzt im jüdischen Kontext mit der religiösen Reinheit zu tun. Auch heute hat Armut weit mehr Dimensionen als nur die wirtschaftliche Situation von einer Person. Armut fängt häufig an bei einer strukturellen Benachteiligung, also wo man die Struktur eigentlich Personen benachteiligt und zum Teil auch ausgrenzt. Und es sind Themen, die vor allem jetzt auch für uns heute eine grosse soziale Sprengkraft haben. Und teilweise sieht man das leider auch schon in verschiedenen Situationen, auch den sozialen Frieden könnte gefährden. Jesus setzt einen Kontrapunkt, indem er sagt, dass er in erster Linie für die Menschen da ist oder für die Menschen auch gekommen ist, die von der etablierten Gesellschaft ausgeschlossen sind. Jesus geht dabei nicht nur um spirituelle Fragen, sondern um den Mensch in seinem Ganzen, mit seinen ganzen Bedürfnissen. Ich würde gerne jetzt vor allem die Vers 18 und 19 noch etwas neuer anschauen. Was heisst das, den Armen die frohe Botschaft bringen? Die frohe Botschaft, das Evangelium, nimmt die Bedürfnisse der Menschen in einem ganzheitlichen Sinn auf. Sie umfasst spirituelle, aber auch materielle Bedürfnisse des Menschen. Es geht aus meiner Sicht vor allem um das Ermöglichen von einem würdevollen und auch von einem befreiten Leben. Bei uns ist es immer ein bisschen so, dass man versucht, spirituelle Themen und materielle Bedürfnisse ein bisschen zu trennen. Respektive, wir haben eine gewisse, von der Gesellschaft her ist es auch so geformiert worden, dass man das möglichst weit auseinanderhalten. Andere Kulturen gehen hingegen viel gelassener und unverkrampfter mit dem um. Mir scheint es wichtig, dass wir nicht die beiden Bereiche mit gegeneinander ausspielen. sondern ich glaube sehr stark, dass jeder Mensch die befreiende Kraft vom Evangelium oder die frohe Botschaft soll erfahren und erleben dürfen. Gleichzeitig aber auch, dass jeder Mensch das Recht hat, seine materiellen Bedürfnisse können zu befriedigen und so auch seine Existenz kann sichern. Und ich glaube auch, dass es eine Aufgabe ist für uns Christen, uns dazu und dafür einzusetzen. Was heisst das oder was könnte das heissen, den gefangenen Menschen Entlassung verkünden? In vielen Regionen ist es leider so, dass Menschen nicht die Möglichkeit haben, ihre Rechte in Anspruch zu nehmen, weil sie oft ihre Rechte gar nicht kennen. Oder ihnen, auch wenn sie sie würden kennen, ihnen ihre Rechte gar nicht gewährt werden. Den Menschen zu ermöglichen, dass sie ihre Rechte kennenlernen und die auch wissen können, anwenden und in dem Sinne den Menschen eine Stimme zu geben, kann Befreiung bedeuten. Gleichzeitig müssen wir uns auch bewusst sein, dass das kann zu einer Gefahr werden kann, weil damit natürlich Machtstrukturen in Frage gestellt werden. Und darum ist es ganz besonders, dass auch die Menschen, die sich vor allem auch für Recht für andere einsetzen, unseren Schutz und unseren Beistand haben. Was könnte das heissen, auch Blinden das Augenlicht schenken? Menschen mit einer Einschränkung haben es in unserer Leistungsgesellschaft nicht einfach. Sie laufen immer ein Stück weit auch Gefahr, ein bisschen an den Rand geschoben zu werden. Im globalen Süden ist das genauso. Häufig fehlt eben auch die Infrastruktur oder auch es fehlen die Förderprogramme, weil schlichtweg die Mittel nicht vorhanden sind. Es gibt immer noch sehr viele Leute, die nur einen ungenügenden Zugang haben zu Gesundheitsvorsorge. Bei uns hat sich einiges verbessert in den letzten Jahrzehnten. Auch gerade was Umgang, was Inklusion auch für Menschen mit einer Einschränkung betrifft. Aber es ist nach wie vor viel dabei zu machen. Aus meiner Sicht geht es vor allem auch darum, dass wir einen Beitrag leisten, dass das, was für uns als selbstverständlich gilt, eben auch für andere kann gelten. Was könnte das bedeuten, den Zerschlagenen in die Freiheit zu setzen? Die Menschen, die aufgrund von ihrer Herkunft, von ihrer Hautfarbe, ihrer Ethnie oder im Glauben oder auch wegen ihrer sexuellen Ausrichtung ausgrenzt und benachteiligt werden, brauchen unsere Unterstützung. Ausgrenzung, Benachteiligung kann für unsere Gesellschaft auch zu Problemen werden, indem sie den sozialen Frieden gefährdet und eben auch Konflikte schürt. Ich glaube ganz stark auch, dass nur eine Gesellschaft, die alle Menschen integrieren kann, eine friedliche, friedvolle Gesellschaft sein. Und ich glaube auch, dass es ein urchristliches Anliegen ist, dass wir als Gesellschaft versuchen, allen Menschen eine Chance zu geben und alle Menschen auch die Möglichkeit haben, die Möglichkeit überkommen, ihr Potenzial zu nutzen. Im 5. Buch Mose ist das Gnadejahr vom Herrn beschrieben. Und da geht es darum, dass man gesagt hat, oder dass gesagt ist im 5. Buch Mose, dass jedem 7. Jahr den Menschen die Schulden erlassen werden und Sklaven auch Freiheit gewährt werden. Beispielsweise ist der Landbesitz an Menschen zurückgegeben worden, die haben müssen Land beispielsweise verkaufen, weil sie in Not gekommen sind. Land war eine Gabe von Gott und ist deshalb auch unverkäuflich. Jesus ruft auch zum Gnadejahr aus und verbindet sein Kommen mit einem umfassenden Gnadejahr auch für Menschen. Er ist gekommen, um benachteiligte, ausgrenzte und vergessene Menschen zu schützen und stärken. Leider sind wir heute, also in unserer Gesellschaft, ich rede es nicht nur als Kirche, sondern in unserer Gesellschaft eigentlich weit davon weg. Die Pandemie und auch der Krieg in der Ukraine hat beispielsweise wieder viel, viel mehr Menschen in die Armut getrieben, als das vorher war. Erfolg, wo man erzielt hat in der Armutsbekämpfung, sind durch das wieder zunichte gemacht worden. In vielen Ländern vom globalen Süden oder viele Länder im globalen Süden haben sich müssen stark verschulden wieder in den letzten Jahren. Wir im Norden, vor allem die reichen Länder auch, sind nach wie vor sehr unsolidarisch und pochen immer noch in den meisten Fällen um Rückzahlung. Einerseits von den Schuldzinsen und natürlich dann auch von den Krediten, die sie haben. Wäre es nicht an der Zeit, auch um mal zu sagen, eigentlich sollte man den Ländern, die in Not gekommen sind, die Schulden erlassen. Armut bedeutet immer auch soziale Konflikte und Unsicherheit. Und eine Welt, und das kennen wir ja eigentlich schon lange aus der Geschichte auch, eine Welt mit extremen Gegensätzen kann keine friedliche Welt und friedvolle Welt sein. Der Krieg in der Ukraine hat wieder dazu auch noch die Ernährungskrise verschärft. Die grosse Dürre in Ostafrika und jetzt auch neu der Krieg im Sudan haben die Ernährungskrise nochmals verschärft. Massiv verschärft sogar. Das Welternährungsprogramm macht einen Aufruf nach dem anderen, dass sie ihre Arbeit gar nicht mehr richtig nachkommen können. Dass sie Menschen nicht mehr können mit dem Nötigsten versorgen können. Rationen müssen gekürzt werden in vielen Ländern, weil sie schlichtweg zu wenig Mittel für das haben. Wir reichen Länder im Norden, natürlich gibt es immer wieder auch Unterschiede, aber sind sehr stark momentan auch mit sich selber beschäftigt. Und leider sind viele von diesen Aufrufen auch von der Welternährungsorganisation nicht wirklich entsprechend beantwortet worden. In unserer heutigen sehr komplexen Welt gibt es keine einfachen Antworten. Aber ich glaube, wir müssen uns auch als Christen, als Kirche, diesen schwierigen Fragen stellen. Und ich glaube, wir als Kirche haben einen wichtigen Auftrag auch, für eine friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaft einzustehen. Und ich glaube, so würden wir auch dem Bild, das Jesus gezeichnet hat, vom Gnadenjahr ein Stück weit näher kommen. Amen.